1. Petrus Kapitel 2 von Vers 1 bis 8.
In Vers 25 des 1. Kapitels wird gesagt, weil das Wort des Herrn ewig bleibt. Wir wissen, weil der Herr Jesus das Wort ist, so ist auch sein Wort, das er geredet hat in seiner Schrift und in unsere Herzen eingedrungen ist. Jawohl, dieses Wort Gottes ist in unsere Herzen eingedrungen und da zu einem neuen Zustand gekommen. Und zwar soll dieses Wort Gottes in menschlichen Herzen uns dominieren. Nicht, dass wir die Bibel, Gottes Wort, anerkennen als Heilige Schrift, sondern wir sollen das Wort Gottes so reichlich in uns haben, dass uns Christus durch sein Wort beherrscht, bis ins Letzte. Von diesem Wort wird hier nun in Vers 25 gesagt, dass dieses Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wenn es hier vom Wort des Herrn heißt, dass es ewig sei, wird offenbar, dass es auch andere Worte gibt. Das sind Menschenworte und mit denen stimmt es hinten und vorn nicht. Das möchte ich nur sagen. Es sind schon viele ausgezogen, die wollten Geschichte machen und sind in der Versenkung umgekommen. Sowohl auf politischem Sektor als auch auf dem religiösen Sektor, als auch in allen technischen Dingen, die der Mensch sich nur vorstellen kann. Alles das, was nicht durch das Wort gewirkt ist, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Deshalb sagt der Jesus, meine Worte werden nicht vergehen. Alles, was nun mit diesem lebendigen Wort Gottes zusammengesetzt ist, was nun durch dieses Wort bewirkt worden ist, ist bleibend, weil es von Gott kommt, der da immer da ist. Und das ist schon tröstlich für uns, wenn wir wissen, dass wir durch sein Wort zu neuem Leben berufen worden sind, durch die Allmacht Gottes. Das muss der Mensch wissen. Unser ganzes Leben ist umsonst gelebt, wenn wir nicht wissen, dass wir Kinder Gottes sind, die wir erlöst sind aus der Macht der Finsternis, und berufen zu seinem wunderbaren Licht. Das ist schon eine Sache. Menschen mögen sich anstrengen, ob es an der Olympiade in München ist oder sonst wo. Aber über all dem steht das vergeblich, weil es keinen bleibenden Bestand hat, weil es nicht durch das Wort Gottes gezeugt ist. Und so sind wir dankbar, dass wir selbst durch das Wort, das da ewiglich bleibt, wiedergeboren sind. Für Zeit und Ewigkeit. Das können wir nicht vermuten. Das können wir nicht hoffen. Das müssen wir wissen. Und wer nicht weiß, dass er Kind Gottes ist, der ist auch keins. Das ist ganz klar. Ich muss wissen, dass ich das Kind meines Vaters bin. Und wenn wir das schon von der irdischen Seite her als eine Selbstverständlichkeit betrachten, ich bin auch irgendwo groß geworden von Natur aus. Und da ist niemals ein Nachbar gekommen und hat gesagt, komm jetzt rüber, du gehörst in das andere Haus. Wir wissen ganz genau, wo wir hingehören. Und viel mehr ist es dann dort, wo Gott durch sein Wort und durch seine Zeugung es zu einer Wiedergeburt hat kommen lassen. Und alles das, was durch Gott gezeugt und gegeben ist, ist ewig bleibend. Und deshalb sind wir ganz ruhig und stille, können die Menschen toben. Gottes Wort sagt, dass es in der letzten Zeit sein wird, bei brausendem Meer und Wasserwogen, wird recht stürmisch zugehen. Wer es nicht kennt, wie es auf dem Meere zugeht, der kann sich's ja mal anschauen. Wir wissen, was das beinhaltet, wenn die Stürme toben, von dem auch Gottes Wort redet. Aber wir sind geborgen in Jesus, dem Felsen, dem Alleinigen. Nicht wahr? Alles das, was auf diesem Felsen aufgebaut ist, dieser Fels, ist der Christus, sagt Paulus im Korintherbrief, dieser Fels ist, er wird es nicht, er ist es. Und darauf bauen wir auf, in der lebendigen Hoffnung seiner Wiederkunft. Wir wissen, er kommt wieder. Wir glauben es nicht nur, wir hoffen es nicht nur, wir wissen es, weil er es gesagt hat. Und weil wir unsere Errettung und unsere Erlösung durch Glauben haben. Dazu hat Gott sich bekannt, nach seinem Wort, nicht durch unser religiöses Tun, nicht durch unser Bekenntnis, etwa Christ zu sein. Christ ist nur der, der mit seinen Sünden zu Jesus gekommen hat, ist und hat dort etwas vollziehen lassen, was wir von Natur aus nicht tun können. Nämlich, dass wir unsere Sünden bringen und uns tief beugen und Buße tun, die nicht nur für 24 Stunden anhält, sondern ein ganzes irdisches Leben liniert, ausrichtet und in eine ganz neue, nach Gott weisende Richtung bestimmt. Weil wir nun einen solchen Gott haben, der dieses Wort ist, welches bleibt in Ewigkeit, wie Vers 25. Deshalb geziemt es sich allen Gläubigen abzulegen, wie wir es hier haben, wie es heißt, leget nun ab, alle, und nun wird aufgezählt. Dieser Brief ist an Kinder Gottes geschrieben, ist ganz klar. Dieses Wort Gottes wendet sich an Gläubige, an Wiedergeborene. Und wenn diese Wiedergeborenen nun ermahnt werden, abzulegen, ist es offenbar, dass sie es noch nicht abgelegt hatten. Damit wird aber auch etwas anderes sichtbar, dass wir solches, indem wir nun hier ermahnt werden, abzulegen, nicht im ursächlichen Sinn zusammenhängt mit unserer Gotteskindschaft. Wir können also nicht sagen, dass der kein Kind Gottes sei, der noch in einer bestimmten Bosheit gesehen wird, wie das hier heißt. Wenn auch solches nicht gottgemäß ist, aber es hängt nicht primär mit der Gotteskindschaft zusammen, sondern umgekehrt. Weil wir nun Kinder Gottes sind, sind wir gleichsam verpflichtet abzulegen die Dinge, die nicht durch unseren Herrn Jesus Christus in unseren Herzen gewirkt sind. Und dazu gehört das, was wir jetzt besehen wollen. Hier heißt es nicht manches oder vieles oder einiges, weniges. Hier heißt es allen müssen wir uns gut merken. Weil wir mit diesem Verbot immer wieder in Kollision kommen. Wir kommen in irgendeine Verstrickung, dass wir meinen, es wäre nicht alles gemeint. Solange Kinder Gottes noch nicht in diesen bestimmten Dingen in einen persönlichen Zerbruch gekommen sind, dass sie hier Sieg haben durch Jesus, denn offenbar ist, dass der Sieg am Kreuz durch Jesus längst errungen ist. Der wird nicht, er ist. Er wird nicht wieder, sondern er ist gewesen. Dieser Sieg an Golgathas Kreuz. Etwas anderes wollen wir nicht verkündigen als Jesum und ihn als gekreuzigt. An diesem Kreuz, diesem Zeichen der Erniedrigung Jesu, ist gleichzeitig unsere Erhebung zum Sieg über alle Dinge, die uns betreffen. Es gibt kein Problem, keine Sünde, die nicht überwunden wäre am Kreuz. Und das ist nun in der Gnadenerweisung Gottes uns gegeben, im Glauben uns zu Jesus hinzuwenden und zu sagen, Herr, ich demütige mich unter den Dingen, die mir hier Not machen. Sie sind dir entgegen. Gleich was es ist. Wir wollen es gleich besehen. Also überall, wo wir noch keinen Sieg haben, ist es offenbar geworden, dass die von Gott geforderte Buße darin noch dem Herrn vorenthalten worden ist. Sonst wäre der Sieg da. Ganz klar. Nun heißt es, leget nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Das sind fünf nette Dinge. Es sind gleichsam die Äußerungen unseres natürlichen Wesens, unseres fleischlichen Leibes, des Leibes der Niedrigkeit, der Vergänglichkeit, der verbunden ist mit Verwesung. Weil er keinen Bestand hat und in die Sünde gekommen ist, deshalb sind auch diese Regungen des Fleisches hier absolut Erkennungszeichen des Gerichtes Gottes. Wenn nun Gottes Wort sagt, wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht, wird sich jetzt im Lichte Gottes erkennen müssen an solchen Dingen gebunden zu sein, dass er nicht im Glauben an Jesus Christus steht. Das nützt nichts, wenn wir sagen, wir glauben oder wir würden fest glauben. Nein, wir glauben eben nicht, sonst würden wir hier Sieg haben. Wir haben nur dann Sieg, wenn wir im Glauben sind, und wir haben deshalb keinen Sieg, weil wir nicht recht im Glauben stehen. So möchte ich sagen. Nun, der Herr Jesus will sich ja gerade darin verherrlichen, dass er uns diesen Sieg schon gegeben hat über diese Dinge. Und wir verherrlichen unseren Gott. Nicht, dass wir sagen, Herr Jesus, du weißt, ich mag selber dieses komische Zeug nicht. Und wir haben keinen Sieg darin. Das ist offenbar, wir sind nicht völlig zerbrochen. Gott mag diesen geforderten Zerbruch in recht unterschiedlichen Definitionen. Das mag sein. Der eine muss sich vielleicht 10-mal so tief beugen, obwohl es nur die halbe Sünde ist vom anderen. Das mag sein. Da spielen Einzelheiten eine Rolle mit, die wir hier nicht besonders besehen können. Das sind einmal Sachen, weil es Dinge sind, und zwar Schlüsselstellungen, die der Feind benutzt, um uns an spezifischen Punkten festzuhalten, obwohl wir in der Sache selbst noch gar nicht in einer direkten sündlichen Verstrickung gefunden werden, äußern aber diese Bindungen spezifisch ein weiteres Geflecht an Sekundärverbindungen, die dann uns in der Sünde erscheinen lassen. Nun, das sind vielleicht Dinge der Unordnung. Vielleicht, ich möchte es mal etwas klarlegen. Gottes Wort gibt uns Weisung, dass wir das Zusammenkommen in der Gemeinde nicht versäumen sollen, wie das bei manchen Sitte war. Es war mehr eine Unsitte als eine Sitte. Es war eine böse Sitte. Es gibt auch gute Sitten. Wir möchten das schon sagen. Aber in dem Augenblick, wo Gott uns in die Gemeinschaft fordert, die er uns geheißen und gegeben hat durch seine Gnadenerweisungen, und wir halten uns von dieser gottgegebenen Gnade weg, dann tun wir andere Dinge, die wir mehr wertschätzen als die von Gott gegebene Gemeinschaft untereinander und mit ihm. Was kann das schon sein? Es können Berührungspunkte unseres irdischen Lebens sein. Vielleicht wollen wir uns schon lange, wollte ich mich mal ausruhen, sagt man da. Ich habe schon lange vor, mich mal so ordentlich lang zu strecken. Oder ein anderer sagt, ich habe so viele private Dinge zu tun. Die stehen, ich muss schon so lange schreiben, Briefe liegen da. Ich meine, Gott sieht das ja, dass die Briefe da liegen. Aber Gott fordert nicht deine persönlichen Dinge in der Zeit, die er dir geheißen hat. Und darin gerätst du in Schuld. Und es bleibt nichts bei einem Langstrecken. Es bleibt nicht bei einem Briefeschreiben. Der Feind wird dich binden und weiterziehen, bis er dich dort hat, wo du nicht hin willst, wo du nicht hingewollt hast. Und deshalb sollten wir ganz klar erkennen, dass wir durch ein verkehrtes und falsches Verhalten dem Feind Anlass geben, um uns letztlich herauszuziehen aus der Gemeinschaft, die Christus heißt. Die Bosheit ist eigentlich alles das, was wir tun können und anderen spüren lassen können außerhalb der Gnadenerweisungen Gottes. Dieser Bosheit entgegensteht die Lieblichkeit des Herrn. Wer also nicht in der Liebe des Herrn gegründet ist, wird gefunden in der Bosheit. Wir sollen das ablegen. Aber auch allen Trug. Das geht sehr weit, das Wort Trug. Im Wort Trug liegt Betrug. Und wenn es heißt allen Trug, ist auch der Betrug an uns selbst mit gemeint, dass wir nicht selbst Betrüger sind. Der Herr Jesus möchte uns bewahren vor jeder Art des Betrugs und auch vor der Heuchelei, wie es hier heißt. Heuchelei ist eine Angelegenheit, bei der etwas anderes vorgegeben wird, als das, was Hintergrund ist. Es ist nichts anderes als eine Narretei, wie wir zum Fasching vor ein Gesicht eine Larve binden können und hinter dieser Larve ein ganz anderes Gesicht finden, so ist das Betrug, nicht wahr? Man gibt sich als etwas anderes vor, als das, was man ist. Es ist Betrug. Vielleicht hast du noch Gemeinschaft mit solchen Dingen. Oder Neid. Das ist eine eigentümliche Angelegenheit. Ich kann die anderen Dinge kann ich besser verstehen als gerade Neid. Sonderbar, ich bin dem Herrn dankbar. Ich muss es ganz offen sagen, ich weiß nicht, was Neid ist. Ich habe noch nie Neid gehabt, weil ich mich unbändig freue über andere, denen Gott auch irdische Dinge gibt oder himmlische Dinge gibt. Ich habe mich immer aufrichtig mitfreuen dürfen. Und ich weiß deshalb nicht, was es richtig ist, weil das mir der Herr einfach vorenthalten hat. Ich weiß nicht, was Neid ist. Ich kann es zwar vom Wort Gottes her etwa auslegen, aber ich kann es nicht so von mir geben, wie ich die anderen Dinge gebe. Weil ich für jeden Einzelnen dankbar bin, wenn jemand etwas hat. Ich bin froh. Ich bin auch für jeden bereit, soweit wie ich kann, mitzuhelfen. Geht es nicht um mein eigenes. Das ging manchmal, ich war noch so in den jungen Jahren, und wir kommen dann gleich drauf, da geht es dann um Ecksteine. Ich habe auch einen Beruf, ich bin von Beruf Maurer. Und da kamen Nachbarn, kommen vom Land, und ich habe das so 2 Jahre gelernt gehabt, und da sagt der Nachbar, ich soll doch mal kommen, und er hat einen Ziegenstall gehabt, und ich soll mal einen Betonboden reinmachen. Da habe ich das gemacht. Und wer ich dann dran war, da kam schon ein anderer wieder, hat mich dann immer so, da hatte ich schon im Voraus immer so und so viel zu tun in der Nachbarschaft. Und da sagt meine Mutter, ja, das geht ja nun doch zu weit. Das geht ja nun doch zu weit. Du bist ja jede Woche so und so viel mal unterwegs. Da ging es jedes Mal, wir wollten ja auch fertig werden bis Mitternacht. Nun, ich habe mich immer gefreut, wenn die wieder was hatten, nicht wahr? Da war wieder was in Ordnung. Weil wir Menschen sind, wir haben uns an die Unordnung gewöhnt, die der Feind uns bei der Sünde mit übertragen hat. Jawohl, der Feind hat uns so manches übereignet. Und ich kann es nicht so recht. Ich nehme an, dass es das ist, dass ich, was im Grundgesetz Gottes verankert ist, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Damit hängt es irgendwie zusammen. Neid. Das besitzen zu wollen, was der andere hat. Nicht wahr? Ich bin dem Herrn dankbar. Aber das ist nur ein einziger Punkt in meinem Leben. Das ist aber auch wirklich alles. Und alles Üble nachreden. Auch das sollen wir ablegen. Und weil wir gar nicht ermessen können, was durch dieses üble Nachreden in der Gemeinde Jesu schon für einen Schaden angerichtet worden ist. Ich möchte sagen, dass viel mehr als der Feind durch übles, ungeistliches, von Gott nicht erlaubtes Reden vollzogen hat, es ist viel mehr Schaden in der Gemeinde Jesu angerichtet worden als durch den Feind. Der Feind hätte das nie anrichten können, was in der Gemeinde Jesu selbst durch diese tiefe Gräuelsünde geschieht. Wir sollen jetzt wie neugeborene Kindlein begierig sein nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Nun, wir lesen dazu im Hebräerbrief Kapitel 5, den Vers 13. Hebräer 5, 13, da heißt es, denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit. Die Bibel will nicht damit sagen, wir sollen, nachdem wir jetzt diesen Vers 13 gelesen haben, Bier trinken. Das meint Gottes Wort nicht. Sondern mit dieser Milch wird hier gesagt, dass es die Anfangselemente des Evangeliums sind. Das ist der Anfang, wie es überhaupt beginnt, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Solche, die nun unerfahren sind, haben also keine Erfahrung, solche werden in Vers 13 am Ende Unmündige genannt. Solche sind Unmündige. Und das ist interessant. Unmündige genießen Milch. Das sagt die Bibel hier. Die Unmündigen genießen die Milch. Wie kleine Kinder. Ist ganz klar, die kleinen Kinder, die zur Welt gekommen sind, brauchen Milch. Warum? Weil sie unmündig sind. Es gibt keine Babys, die schon mündig sind. Und weil sie nicht mündig sind, brauchen sie Milch. So soll es im Vergleichsbild bei Kindern Gottes sein, die nun das Wort des Herrn aufgenommen haben, sollen nicht unentwegt Milch trinken, sondern die brauchen nun, wie Gottes Wort es sagt, die feste Speise. Das ist schon interessant, wenn man dann zu Jesus gekommen ist und der Herr hat eine große Liebe zu seinem Wort erweckt, wie man dann in diese feste Speise hineinkommt. Das ist eine herrliche Sache. Diesen Hunger nach Gottes Wort merkt man dann nicht allein selbst, sondern das merken die anderen auch. Nicht wahr? Das ist überall so. Wir sollten schon solche sein, die sich große Portionen vornehmen, was das Wort anbelangt. Wir sollten da nicht spärlich und kleinlich sein oder mit Pinzetten dabei gehen, um uns die Nahrung aus dem Wort herauszuholen. Wir sollten da ganz reichlich zufassen, weil wir darin Gott ehren. Unmündige sind Knechte. Müssen wir uns gut merken. Unmündige sind Knechte. Und zwar, es hängt zusammen mit Knechtschaft. Unmündige liegen noch in einer Willensknechtung, so ist schon bei den kleinen Babys. Die sind dem Willen der Eltern unterworfen, dass das richtig ist, das wissen wir selbst. Aber das ändert nichts an der Unmündigkeit dieser Kleinen, die da Milch brauchen. Und die in einen Zustand von Unselbstständigkeit leben und damit in Zustand der Knechtschaft gefunden werden. Diese Knechtschaft deutet hin auf Israel, sodass wir in Johannes Evangelium, Kapitel 15, den einen Vers 15 lesen, der uns dann Aufschluss darüber gibt, wie der Herr Jesus darüber denkt. Johannes 15, Vers 15, da sagt der Jesus: Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Das sagt er zu seinen Jüngern, die aus dem Gesetz kamen, nämlich aus der Knechtschaft. Ich nenne euch jetzt nicht mehr Knechte. Denn der Herr Jesus ist auch der, der zu ihnen gesagt hat, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Denn, so lesen wir in Vers 15 weiter, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch aber Freunde genannt. Freundschaftsverhältnis. Dieses Freundschaftsverhältnis zwischen seinen Jüngern und ihm wurde dann vervollständigt durch ein Geschehen, das das Größte war, was es je gegeben hat. Jesus Christus ging und starb am Kreuz. Das war das große Geschehnis. Dann waren sie nicht mehr seine Freunde. Da waren sie mehr als Freunde. Sie sind damit Kinder Gottes geworden. Denn in dieser Zeit, als der Herr in Johannes 15, Vers 15 diese wunderbaren Worte redete, da war Golgatha noch nicht geschehen. Müssen wir gut merken. Diese Bezüge auch zeitlich gegeneinander. Manche lieben die Milch und kommen aus dem Milchzustand nicht heraus. Und hier wird es uns klar gesagt, wir sollen nach dieser unverfälschten Milch Ausschau halten, weil wir durch diese Milch, wie es bei den Kleinen ist, wachset, denn den kleinen Kindern gibt man ja nun die Milch, damit sie wachsen, nicht damit sie kleiner werden. Klein sind sie ja schon. Man versucht nun, ein solches Kindlein in das Wachstum zu bringen und gibt ihnen Milch. Das ist das Erste, was sie haben sollen. Wird kein Kinderarzt sagen, sie sollen nicht gleich Nusskuchen vorsetzen oder solche Dinge. Sondern sie bedürfen der Milch, weil sie anfangen sollen, die Nahrung aufzunehmen. Die Milch ebnet die Nahrungsaufnahme. So ist es auch geistlich gesehen. Durch das Evangelium werden wir bereit und in die Lage versetzt, nun das weitere Wort des Herrn aufzunehmen, damit Frucht hervorkommt. Auf dass ihr durch dieselbe wachset zur Errettung. Andere Übersetzungen sagen hier zum Heil. Es liegt also Heilung drin durch das Wachstum. Wir sollen ja wachsen zu dieser ganzen Fülle, zu dieser Mannesfülle, von der Gottes Wort im Neuen Testament sagt. Und zu dieser Errettung, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, ja, das muss man schmecken, kann man nicht nachreden. Wenn jemand nachredet, dass der Herr gütig ist, das zieht nicht, das muss man selbst erlebt haben. Und dieses Erlebnis, wie Jesus Christus uns lieb hat, in seiner ganzen Güte und Gnade und Treue, die erleben wir bei unserer Bekehrung. Wenn wir mit unseren Sünden zu Jesus gekommen sind, da erleben wir nun diese ganze Bestätigung des Wortes Gottes. Wir haben da in Psalm 34 einen Vers, der uns da etwas Aufschluss gibt. Das ist der Vers 8. Da heißt es auch, schmecket. Schmecket, Psalm 34, Vers 8. Und sehet, Jesus Christus wird nicht nacherzählt. Jesus Christus wird geschmeckt. Jesus wird geschaut. Darum geht es hier. Und was schauen und was schmecken wir dann, wenn wir ihn haben? Dass der Herr gütig ist. Das ist das, was wir hier gelesen haben. Das ist seine ganze Güte. Glückselig der Mann, der auf ihn traut. Andere Übersetzungen haben es gleich herrlich übersetzt. Ganz wunderbare Mitteilungen in den einzelnen Übersetzungen. Wir können das nachlesen. Sie treffen immer ganz genau ins Schwarze. Wir haben einen bestimmten Bezug. Und zwar, wir sind Menschen, die sich ausstrecken und danach sehnen, ganz in der Gemeinschaft mit Jesus und seiner Liebe gefunden zu werden. Welcher Mensch möchte nicht geliebt sein? Das ist das Problem, das ist eigentlich ein Kernproblem. Ohne der hinter ihnen stehenden Liebe des Christus. Und das ist eine furchtbare Angelegenheit, wenn Menschen wissen, sie sind nicht geliebt. Ich war jetzt vor 14 Tagen in Hamburg. Und in der letzten Verkündigung zu Ostern, da war noch ein junges Ehepaar zur Aussprache da. Und mir wurde das während der Aussprache klar, die Frau war so weit, dass sie ihr Leben Jesus übergeben konnte, aber der Mann, der ließ das nicht zu. Und jetzt hatte ich wieder Gelegenheit davon zu hören, und da wurde mir gesagt, dass die Frau ihr Leben Jesus übergeben möchte. Und sie hat gesagt, das, was sie nun so stark beeindruckt, ist diese Liebe, die diese Gläubigen einschließen. Das hat sie fasziniert. Das hat sie überführt. Das hat sie dazu veranlasst, zu einer Entscheidung, dass sie Christus nachfolgen will. Sie hat einen menschlichen Fehler da hineingelegt. Sie hat diese Entscheidung noch nicht oder deshalb noch nicht getroffen, weil sie sagt, sie muss so lange warten, bis ihr Mann auch diese Entscheidung treffen will. Solche Lehre haben wir nicht im Worte Gottes. Ich hoffe, dass es jetzt soweit ist, dass sie nun ihr Leben Jesus übergeben will und übergibt. Wir sind zu ihm gekommen als zu einem lebendigen Steine, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Kostbar? Nun, hier wird von diesem lebendigen Stein geredet, der Christus ist. Und dann wird davon geredet, wie wir gleich im nächsten Abschnitt lesen, und da wird dann von einem geistlichen Haus, Vers 5. Zu einem Hausbau braucht man Steine. Aber alle Steine für diese Häuser sind in sich selbst tot, ist klar. Deshalb wird geredet, dass Gott Leben in sich selbst hat. Übrigens, eines der wenigen Punkte, in denen wir uns auch in der Herrlichkeit von unserem Herrn Jesus unterscheiden werden. Zwei wesenhafte Punkte werden uns von Christus in der Herrlichkeit unterscheiden. Gottes Wort sagt, dass wir ihm, unserem Herrn, gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das erste ist, dass wir kein Leben aus uns selbst haben, sondern haben das Leben durch Christus empfangen. Das ist der erste Punkt. Der wird auch in der Ewigkeit bestimmend sein, in die Zeitalter der Zeitalter. Daran wird sich wohl nichts ändern. Der zweite Punkt ist der, dass Christus der Mittelpunkt der Gemeinde und der Anbetung und der Ehrerweisung ist und nicht wir. Wir sind die, die ihm die Ehre und die Erweisung bringen, und er ist der, der sie entgegennimmt. Das unterscheidet uns wesenhaft von diesem, unserem Herrn. Nun heißt es hier, dass er ein lebendiger Stein ist und von Menschen zwar verworfen. Wir kennen die Verwerfung Jesu, dass man gesagt hat, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Er wurde nicht nur verworfen, dass man sagt, wir wollen uns nicht von ihm beherrschen lassen, sondern er wurde verworfen bis in den Tod. Und das ist eine sehr ernste Angelegenheit und trifft einen jeden von uns Einzelnen. Bei Gott aber auserwählt, nicht wahr? Der Mensch urteilt nach ganz anderen Maßstäben. Ich muss immer wieder feststellen, dass auch in meinem Geschäft, in unserem Geschäft, wo ich bin, mit ganz anderen Maßstäben gearbeitet wird. Mein Chef, der nimmt nicht jeden und empfängt nicht jeden. Aber etwas ist mir aufgefallen, dass er immer solche empfängt, die viel Geld haben. Und die wenig Geld haben, die empfängt er nicht. Das ist ganz herrlich, dass Jesus von anderen Maßstäben ausgeht und sagt, schwerlich wird ein Reicher ins Reich Gottes eingehen. Wir sehen, das sind die Maßstäbe Gottes. Glückselig die Armen. Das ist das Bekenntnis der Heiligen Schrift. Was ein Glück, dass wir arme Leute sind. Da haben wir Christus, und wenn wir schon arme Leute sind, und das sind wir ganz bestimmt, dann wollen wir uns auch ganz auf die Seite Jesu stellen. Und zwar nicht halb und dreiviertel. Nein, wir wollen ganz mit Jesus gehen, damit er wirken kann in uns, damit Frucht hervorkommt. Das liegt nicht an Christus, das liegt an uns. Das hat Gott in unser Verhalten und in unsere Entscheidung hineingestellt, fruchtbar zu sein für Jesus. Nun, wenn solch ein Tempel gebaut wird mit lebendigen Steinen, da gibt es keine tote Materie. Das ist ganz klar hier, nicht? Und wir sollen ja auch solche lebendige Steine sein. Wir sollen nicht geistlich tot sein. Gott hat uns das nicht erlaubt. Vielleicht möchten wir das gern so ein bisschen im Hintergrund mit rum, im Trüben. Nein, nein, Gott will, dass wir ganz klar sind in unserem ganzen Verhalten, damit wir Zeugen sind von seiner Herrlichkeit. Der möchte uns das immer wieder klar machen, dass wir einen Auftrag haben, der recht unterschiedlich sein kann, natürlich. Aber dass wir alle einen Auftrag haben von unserem Herrn und dass es darum geht, diesen Auftrag auszuführen und nicht nur mit, wie wir es am Sonntag hier hörten, mit Seufzen, nicht mit Tränen, sondern freudigen Herzens. Das ist der Auftrag des himmlischen Gottes, den er uns gegeben hat. Den müssen wir ausüben, dann wird auch alles okay sein. Nun, dieser Herr ist in den Augen seines Gottes und Vaters kostbar. Und nun heißt es, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut zu diesem geistlichen Haus. Wir haben in diesem geistlichen Haus einige Mitteilungen. Dieses Haus braucht etwas, worauf es steht. Weil der Herr sein Haus nicht auf Sand baut, hat er es auf einen Felsen gebaut. Und das basiert auf diesem Felsen Christus. Dieser Fels ist unbeweglich. Auf diesem Felsen sind dann für dieses Haus die Grundlagen aufbetoniert worden. Das ist die Grundlage der Apostel und Propheten. Propheten, Alten Testaments und Neuen Testaments der Apostel. Da erhebt sich nun dieses Mauerwerk lebendiger Steine, in dem nun Christus selbst eine bestimmte Position einnimmt und wir selbst solche Steine sind, die in dieses lebendige Mauerwerk eingefügt sind durch die Gnade Gottes. In ein solches lebendiges Mauerwerk, da gehören keine toten Steine hinein, das merken wir sofort. Genauso wenig, wie wir in unseren Wohnzimmern keine Toten mit an der Seite lagern haben. Nicht wahr? Das gehört nicht zusammen. Tod und Leben gehört nicht zusammen. Der Tote hat kein Recht mehr unter der Sonne und muss dorthin gehen, wo Gott es befohlen hat. Weil du vom Staube genommen bist, dann kehrst du auch jetzt zur Erde zurück. Deshalb übergeben wir die Toten der Erde. So ist es auch geistlich in diesem lebendigen Gebäude, in diesem geistlichen Haus. Und da haben Tote nichts zu suchen. Auch wenn wir als Kinder Gottes wiedergeboren sind und haben ewiges Leben, können wir geistlich gesehen tot sein. Das geht sogar so weit in der Verblendung, dass es Gläubige gibt, die bilden sich auf ihren geistlichen Tod noch etwas ein. Die meinen, Gott wäre verlegen um ihren geistlichen Tod. Aber Gott redet hier von lebendigen Bausteinen, von lebendigen Steinen, die Gott selbst hineingelegt hat in dieses Mauerwerk, das er selbst zurichtet, ausrichtet, bestimmt an Stärke der Mauer. Er selbst ist der, der die Säulen bestimmt. Er selbst ist der, der dann dieses ganze herrliche Bauwerk abschließt. Nun, es muss ein besonderes Gebilde sein, auf diesen Arkaden erheben sich dann die Bogen und er ist nun dieser Eck- oder Schlussstein, dieser letzte Stein, der gebraucht wird. Stellen wir uns vor, wir bekommen von hier, von dieser Seite einen großen Bogen und von der anderen Seite und in der Mitte ist noch Luft, dann fällt uns der ganze Bogen zusammen, wenn dieser Schluss, dieser Eckstein dann da heraus fehlt. Weil oben an dieser Ecke, wo es nun zusammengeht, der größte Druck ist. Von beiden Seiten entsteht Schub und Widerlager, Druck nach der Mitte zu und in der Mitte befindet sich dann das Druckverhältnis maximal. Wir wissen also, dass dieser Eckstein, dieser Schlussstein, dieser herrliche Stein, der entscheidende von allen, denn alle anderen Steine könnten nicht existieren, wenn dieser eine nicht da wäre. Das ist ein Bild von Christus, der uns hier gezeigt wird. Lebendige Steine, geistliches Haus, und da hinein gehört nun ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Ich kann mich nicht so lange aufhalten, ich muss weitergehen. Dazu bringen geistliche Schlachtopfer. Und solche sind Gott wohl annehmlich, nicht durch das, was wir bringen, sondern nicht durch unser Opfer, sondern durch Jesum Christum, heißt es hier. Sie sind Gott wohl annehmlich geworden, diese geistlichen Schlachtopfer, durch Jesum Christum. Ganz herrlich. Das sind Opfer des Lobes und des Dankes, des Lobpreises Jesu. Und wir sollen ruhig fragen, wie viel Lobpriestertätigkeit in Gott da? Das wäre eigentlich eine recht kümmerliche Angelegenheit, wenn du nur Sonntagvormittag in der ersten Stunde hier zusammenkommst, um hier Gott Lob und Dank zu sagen. Das ist gemeindlich von Gott so eingesetzt, schon richtig. Aber es wäre furchtbar, wenn das jenes einzige Loben und Danken wäre, das Gott von dir empfängt. Der Herr will täglich von dir diese geistlichen Schlachtopfer haben. Denn wenn wir schon in diesem geistlichen Tempel uns bewegen und haben darin eine Aufgabe, nämlich diesen heiligen Priesterdienst auszuüben, von dem wir hier hören, dann können wir keine Priester sein, wenn wir keine Opfer haben. Das wäre ein furchtbarer Dienst gewesen, schon im Alten Testament, wenn die Priester so getan hätten, als ob sie Opfertiere bringen wollten und hätten keine da gehabt, nicht wahr? Zu diesen Opferungen gehören einfach auch die Opferungsgegenstände. Und wenn wir schon solche sind, die hier als Priester benannt werden, dann sollen auch entsprechende geistliche Opfer dargebracht werden. Und das ist Lob und Dank unserem Gott. Natürlich kann nur ein solches Loben und Danken Gott darbringen, der selbst an sich erlebt hat, wie er frei geworden ist von dem Bann der Sünde. Andere können das doch nicht sagen. Wie kann jemand Gott loben, dass er frei geworden ist von den Dingen der Sünde, wenn er es gar nicht erfahren hat? Ja, schreckliche Angelegenheit. Denn es ist in der Schrift enthalten, also bezieht sich hier das Neue Testament durch Petrus auf die Aussagen des Alten Testaments und sagen, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Und jetzt kommt das Entscheidende, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das galt schon im Alten Testament, und wir wissen, dass auch die großen Taten der Israeliten damit zusammenhingen, dass sie im Glauben jene Handlungen begingen, die Gott ihnen geheißen hatte. Denken wir an Hebräer Kapitel 11, das da voll ist von den Zeugnissen dieser Männer Gottes, was da alles geschah. Euch nun, das sind wir jetzt, die ihr glaubet, ist die Kostbarkeit, diese Kostbarkeit, nämlich zu diesem lebendigen, geistlichen Haus hinzugetan zu sein, und den Ungehorsamen aber, das sind die, die diesen Stein verworfen haben, die Christus nicht angenommen haben. Sie gehören nicht zu diesem geistlichen Haus. Und ich darf schon sagen, dass jeder, der nicht zu diesem geistlichen Haus gehört, auch sich in diesem Haus nicht von Gott her bewegen darf. Ist ganz klar. Deshalb sollen alle solche, die nun zu diesem heiligen Priestertum gehören, die durch das Blut Jesu erkauft und wiedergeboren sind, Gott gestattet ihnen nicht, sich in anderen Häusern zu bewegen, außer in dem, von dem hier geredet ist. Den einen kostbar, den anderen Verwerfung hinsichtlich unseres Herrn. Aber dennoch ist er zum Eckstein geworden. Er ist dennoch dieser wichtigste Stein im ganzen Gebilde dieses Hauses. Er ist damit gleichsam auch der Hausherr. Er ist Herr des Hauses. Und ein Stein des Anstoßes jenen, die ihn verworfen haben, und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Worte stoßen. Wir lesen in Matthäus 11, den Vers 6. Da sagt die Schrift: Da kommen erst wieder die Armen. Den Armen ist gute Botschaft verkündigt worden. Und glückselig ist, wer irgend sich nicht an mir ärgern wird. Hast gut mitbekommen. Glückselig, wer sich nicht an mir ärgern wird. Da sagt der Herr: Ärgerst du dich an Jesus? Es gibt Gläubige, die ärgern sich an Jesus. Sogar unter Kindern Gottes. Die ärgern sich, wenn es heißt, wir wollen mal beten. Die ärgern sich, wenn es heißt, wir wollen mal die Bibel lesen. Das Wort Gottes. Die ärgern sich an Jesus. Er ist ja das Wort. Wir merken sofort, dass im Leben, im Glaubensleben dieser Einzelnen etwas nicht funktioniert, wenn sie sich an ihn ärgern. Glückselig, die sich nicht ärgern. Oh, wir wollen solche sein, die sich nicht an Jesus ärgern. Wir wollen solche sein, die sich überhaupt nicht ärgern, außer an der Sünde. Dazu sind sie gesetzt worden, weil sie ihn, den kostbaren Stein, nicht anerkennen. Jesum nicht annehmen, sind sie dazu gesetzt, sich zu stoßen. Und der Stoß ist so stark, dass sie fallen. Sie sind gesetzt. Gott hat ihn, den Herrn Jesus, gesetzt zu einem Zeichen für viele, den einen zum Fallen und den anderen zum Auferstehen, wie wir das lesen. In ihm ist beides. In ihm ist Leben, und wer dieses Leben Jesus verwirft, ihm gereicht unser Herr als Richter für jene Ungehorsamen zum Tode. Ich glaube, wir haben eine Fülle von Fragen in diesen einzelnen Sätzen und Mitteilungen der Heiligen Schrift, sodass wir ganz einfach hier uns ergänzen wollen anhand des Wortes Gottes. Wir wollen nicht unser Wissen hineinlegen, sondern Gottes Wort. Wir wollen auch hier die Dinge vom Wort her sehen, vom Wort her beurteilen, damit Auferbauung, Ermahnung, Ermunterung, Zurechtweisung, überhaupt damit dieses geistliche Haus wachsen und gedeihen kann. Wir haben in diesem geistlichen Haus jetzt den Zustand erreicht, dass das Dach anständig eingedeckt ist. Die einzelnen Räume sind schon erstellt. Wir können alle Konturen schon feststellen. Es sind nur noch einige wenige Arbeiten zu verrichten. Diese letzten Arbeiten, die verrichtet werden müssen, sind die, dass wir das Evangelium noch vielen sagen, damit das letzte Glied an der Leibesgemeinde Jesu hinzugetan ist, damit dann die Vollzahl der Nationen eingegangen ist und seinem Kommen nichts mehr im Wege ist. Und das, was nun schon begonnen hat, und das ist der letzte Schliff, das ist das, was wir in Matthäus 25 von Vers 1 bis 13 haben, das ist das Schmücken der Lampen, das Reinigen, das Putzen, dass der Hausputz in diesem geistlichen Haus, weil gleich der Herr seine Gemeinde aus dem sichtbaren Bereich in das Unsichtbare hineinführen wird. Das ist die Ewigkeit, die Herrlichkeit, die er verheißen hat all denen, die mit ihren Sünden zu Jesus gekommen sind, die ewiges Leben aus seiner Hand empfangen haben, die sich freuen dürfen, weil sie etwas nicht etwa besser sind als andere. Nein, wir sind nicht besser als andere. Aber wir haben dem Worte Gottes gehorcht und sind mit unseren Sünden zum Sünderheiland gekommen. Und das ist entscheidend für jeden Einzelnen, wenn er nicht verloren gehen will. Denn jeder, der nicht zu Jesus kommt, ist und bleibt verloren. Das muss so deutlich gesagt werden. Und wir brauchen diese enge Beziehung zu Jesus, diesen entscheidenden Eckstein, der unser Herr ist und sich uns in liebevoller Weise geoffenbart hat. Nicht allein am Kreuz, auch heute noch, indem er für die Seinen fürbittend heilige Hände aufhebt beim Vater, für uns betet.